Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast.
Willkommen zu einer neuen Interviewfolge deines Podcasts Einfach mehr Erfolg. Und diese Interviewfolge, die hat es wirklich in sich, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Zum einen habe ich am Ende noch einen richtig kostenfreien Gamechanger für dich, der die Kraft hat, die nächsten 12 Monate in ein Meisterwerk zu verwandeln. Und zum anderen habe ich heute, und da freue ich mich wirklich ungemein, einen Interviewpartner, den ich, wenn ich es in 3 Wörtern beschreiben würde, als faszinierend, als sympathisch und wahrlich außergewöhnlich beschreiben würde. Für mich ist er einer der richtigen kreativen Innovatoren. Und er hat bei mir im Leben auch schon für die ein oder andere emotionale Glücksexplosion gesorgt. Ich erinnere mich dran, ich würde mal sagen, das ist knapp 3 Jahrzehnte her. Da durfte ich mit ihm an einer Hauswand runtergehen. Das ist mir noch heute so in Erinnerung. Seitdem hat er mich mit einem Gummiseil am Fuß in die Tiefe stürzen lassen, aus einem Flugzeug springen lassen. Und zuletzt durfte ich in seiner Arena auch einmal auf einem Luftpolster fliegen. Er ist bis 1997 Stuntman gewesen für Film, für Fernsehen, bei außergewöhnlichen Filmen wie einem Film von Willy Bogner. Da ist er aus 200 Meter von einer Mauer runtergesprungen. Und das muss damals ein Stunt gewesen sein, der Superlative. Für mich ist er das heute immer noch. Er ist Unternehmer mit zahlreichen Unternehmen. Und alle diese Unternehmen haben eine gemeinsame Schnittmenge. Sie sind äußerst erfolgreich. Er hat Zeichen gesetzt, wo er war. Er hat mit einer Show Vertical Catwalk eine Modenschau am Rockefeller Center gemacht. Also eine Modenschau, man muss sich das mal vorstellen, an der Wand des Rockefeller Centers. 2013, 2016 war er als Investor beim TV-Erfolgsformat Höhle der Löwen mit dabei. Er hat 2019 eine eigene TV-Show bei ProSieben gehabt. Er ist Bestseller-Autor und ein richtig geschätzter Speaker-Kollege von mir auf der Bühne. Und ihr ahnt schon, über wen ich spreche, denn 87% der Deutschen kennen seinen Namen. Ich spreche von keinem Geringeren als Jochen Schweizer. Lieber Jochen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
Mein lieber Jörg, jetzt hast du aber Gas gegeben. Jetzt bin ich förmlich erschlagen. Ich liege am Boden und zucke.
Aber es sind Wahnsinn. Ja wirklich Fakten, die sind einfach so. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Glück, dich selber kennen zu dürfen. Und alles von dem, was ich hier sage, unterstreiche ich auch von ganzem Herzen. Jochen, du bist mit deinen Erlebnissen bekannt, berühmt geworden. Man kennt dich einfach. Gibt es etwas bei all deinen Erlebnissen, wo du sagst, das reizt mich noch, das habe ich tatsächlich ich selbst noch nicht erlebt?
Naja, die Frage zielt ja auf das Außen, also physische Erlebnisse. Da gibt es natürlich, meine Neugierde ist unstillbar. Ich habe 2 erwachsene Söhne, wir nennen uns die 3 Brothers. Und wir machen jedes Jahr irgendeinen abgefahrenen Trip. Also wir fahren, was weiß ich, mit gemieteten Enduros durch Kambodscha und Laos. Wir fliegen mit einem Helikopter. Mein ältester Sohn ist Berufspilot. Kreuz und quer durch Südafrika und landen, wo wir wollen und übernachten, wo wir wollen. Wir fahren auf einem alten Schmugglerboot in Guatemala, den Rio Dulce, bis in die Karibik runter. Und diese 3 Brothers Trips, die sind so eine Tradition.
Und, 3 Brothers Trips.
Ja, den Jungs ist verboten, mich Paps zu nennen, während wir unterwegs sind, sondern da bin ich immer der große Bruder. Wir sind die 3 Brothers.
Macht und, uns dann auch jünger?
Ja, die Leute meinen, die sehen ja, ich meine, vom Hals abwärts sehe ich ja jünger aus, als ich an Jahren bin, aber eben leider nur vom Hals abwärts. Und das ist immer ganz lustig, weil es immer so Überraschungen gibt. Nee, aber für nächstes Jahr steht bei uns ganz fest Albanien auf dem Programm. Das ist gar nicht weit weg. Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Neue so nahe liegt? Albanien ist für mich ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe mal, ach Gott, Da war ich 18, da hatte ich gerade einen Führerschein auf dem Weg nach Griechenland versucht, nach Albanien einzureisen, spontan, was mir nicht gelang.
Ja.
Da gab es den Diktator Enver Hoxha damals. Mhm. Und wir werden mit BMWs, mit drei dicken BMWs, werden wir wirklich unbefestigte Passstraßen, Pässe und Schotterstraßen in Albanien befahren nächstes Jahr. Und das ist ein Trip, auf den ich mich sehr freue, ein Erlebnis, auf was ich mich freue. Das ist das Äußere.
Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du ja auch jemand, der hat, ich würde mal sagen, Erlebnisse in Deutschland wirklich bekannt gemacht. Ich verbinde Bungee-Springen mit deiner Person. Du hast das für mich in Deutschland eingeführt und ich habe das selber auch erleben dürfen. Das wird mir ewig im Kopf bleiben, denn wenn wir irgendwo immer zurückdenken in unserem Leben, es sind die emotionalen Erlebnisse, die hier haften bleiben, die das Leben lebenswert machen. Und da bietest du ja ohne Ende wirklich Möglichkeiten mit deiner Company oder deinen Firmen. Kannst du dich noch an deinen ersten Bungee-Sprung erinnern?
Ja, absolut. Der erste Bungee-Sprung war gleichzeitig genau dieser spektakuläre Stunt, von dem du sprachst. Denn die Aktion war extrem verrückt. Ich war in diesem Film mit Roger Moore in der Hauptrolle als Stunt-Kajaker engagiert.
Ja.
Und da ging es darum, in windigen Plastikbooten wildeste Flüsse zu befahren und Wasserfälle, auf die sich noch nie zuvor jemand gewagt hatte. Und in diesem Film Feuer, Eis und Dynamit hieß der, oder Fire, Ice and Dynamite in der englischen Variante, haben wir aus Blödsinn, aus diesen Expander-Gummis, mit denen die Kajaks auf dem Bootsanhänger festgeschnallt waren, hatte ich diese verrückte Idee zu sagen, Jungs, wir basteln uns jetzt aus den Gummis mal ein Gummibandel zusammen und springen da von dieser kleinen Brücke. Da gab es eine 15 Meter hohe Genueser Brücke über den Verzaska, tiefes Wasser drunter. Und es war so eine Schnapsidee. Und es hat nicht lange gedauert, dann hat es auch funktioniert. Und am nächsten Tag in der Drehpause hüpfen wir da nochmal runter, kommt der Willi Bogner vorbei und sagt zu mir, boah, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi, höre ich mich sagen. Was ich nicht wusste, war, diese Staumauer war 220 Meter tief und es war dann tatsächlich auch der erste echte Bungee-Sprung. Ich habe dann ein Gummiseil gebaut, das war, ich meine, 90 Meter lang, also 90 Meter Freifall, da ist man schon ganz schön schnell nach 90 Metern. Und hatte auch einen Testwurf gemacht, der missglückt war. Das war eine ziemlich schräge Nummer. Und dieser Sprung von der Staumauer hat dann irgendwie auch Filmgeschichte geschrieben, wurde später in GoldenEye, dem Bond-Film GoldenEye, 5 Jahre später nochmal wiederholt und hat eigentlich diesen ganzen Bungee-Hype erst ausgelöst. Das war aber nicht meine Intention. Ich war ja Kajakfahrer.
Ja, ja, und das auch noch ein sehr guter. Du warst ja, Profi.
Ja, klar. Ich meine, unser soziales Netzwerk damals unter den alpinen Kanuten hieß draußen. Und
ja.
Damals war ja Social Media noch nicht einmal als eine Idee existent. Mhm. Und dennoch waren wir eben bekannt geworden durch die Taten. Und diese Taten, die haben dann eine gewisse Wahrnehmung erzeugt. Und es hat dazu geführt, dass sich Willi Bogner bei mir gemeldet hat.
Mhm. Spannend. Mhm. Das weiß ich von dir, du hast so viele Dinge, Verrückte erlebt. Sicherlich bist du natürlich als Profisportler, als Stuntman nochmal eine ganz andere Adrenalinmenge. Wirklich, mit der bist du vertraut. Aber jetzt gibt es viele Menschen, die haben ihre Komfortzone. Man hat sich abgefunden im Leben. Und unser nächster Podcast, der wird dann auch über das Thema Komfortzone gehen, weil ich glaube, man braucht, um wirklich etwas zu bewegen, zu erleben, braucht man den Mut, aus der Komfortzone zu gehen. Was würdest du jemandem raten, der Angst davor hat, diesen Schritt mutig aus der Komfortzone zu wagen?
Ja, ich glaube sogar, dass mein ganzer persönlicher Erfolg darauf beruht, dass ich nie bereit war, mich abfinden zu wollen mit dem, was mir im Leben begegnet oder was mir sozusagen dahin geworfen wurde, sondern ich habe ja immer versucht, meinen eigenen Weg zu finden. Wenn man natürlich heute unter angenehmen Lebensumständen lebt und man ist damit glücklich und zufrieden, dann gibt es keinen Grund, daran etwas zu ändern. Wenn man aber sehr angenehm lebt, aber gleichzeitig ein tiefes Gefühl der inneren Unzufriedenheit verspürt, verdammt nochmal, heute Morgen habe ich es wieder nicht geschafft, um 7 Uhr zum Yoga zu gehen. Und gestern war ich nicht beim Joggen, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Und außerdem wollte ich mal woanders hinfahren als an den immer gleichen Urlaubsort. Natürlich, das bietet Sicherheit, da weiß ich alles, da kenne ich alles. Wer dieses Gefühl hat, dem kann ich nur raten, aufzustehen und es schlicht zu tun. Du kannst nämlich nur gewinnen.
Und ich glaube, das fängt genau mit diesem Entschluss an, den du hast. Und vielleicht ist dieses heutige Podcast-Interview mit dir auch wieder mal der Schlüsselreiz für jemanden zu sagen, komm, ich überlege mir, was mich wirklich reizt, wo ich Spaß habe, welche Herausforderung ich mich stelle. Und dann gibt es ja diese besagte 72-Stunden-Regel, die man dann anwenden sollte, um tatsächlich ins Handeln zu kommen. Denn ihr wisst das, alles, was wir Menschen nicht innerhalb von 72 Stunden nach einem Gedanken, einer Idee ins Handeln bringen, hat eine Wahrscheinlichkeit der Umsetzung von unter 10%. Bei all den Herausforderungen,
wenn ich da einhaken darf, das finde ich wahnsinnig spannend und auch richtig, was du sagst. Diese Regel ist mir auch bekannt und man darf nicht mal eine Stunde warten. Also meine Empfehlung ist, und das ist auch mein Charakter, ich tue Dinge sofort. Es hat natürlich auch den Nachteil, dass man sofort manchmal einen Fehler macht. Ja. Aber wenn man schnell ist, also Dalai Lama hat mal gesagt, if you realize that you made a mistake, take immediate steps to correct it. Also wenn du realisierst, dass du einen Fehler gemacht hast, dann korrigieren halt sofort wieder.
Ja.
Und noch extremer im Jetzt lebten die Samurai, die hatten die Regel, entscheide binnen 7 Atemzügen. 7 Atemzüge. Die sind noch viel mehr im Jetzt gewesen, als wir heute, aber auch 72 Stunden, sich das bewusst zu machen, wenn ich was tun will, dann muss ich es jetzt tun.
Ja, da bin ich völlig bei dir, weil die meisten Menschen haben Angst, es könnte ja eventuell schiefgehen.
Das so
es gibt so eine, ja genau, es gibt außerdem so eine 10-4-6-Regel von 10 Dingen, die du, das ist natürlich jetzt ganz über den Daumen, die du anpackst, da gehen 4 in die Hose, 6 klappen und die meisten haben Angst vor den 4, die nicht funktionieren, also lassen sie die anderen 6. Und so ist nun mal ein Leben im Blickwinkel des Durchschnitts. Ja, von all den ganzen Herausforderungen, die du schon in deinem Leben wirklich erlebt hast, von all den verrückten Dingen, was war so deine größte Herausforderung, der du mal gegenüberstandst, Jochen?
Zu überleben.
Zu überleben, okay.
Ich habe ja ein paar Dinge gemacht, da würde ich meinen Jungs ins Genick springen, wenn die das machen würden. Aber das eine war sicher meine Solo-Fahrt mit dem Motorrad durchs Tarnisruf, 1800 Kilometer, völlige Einsamkeit, völliges Alleinsein, ohne jeden menschlichen Kontakt, nur 120 Liter Benzin und 40 Liter Wasser auf einem Motorrad und das in der freien Sahara. Das war wirklich ein gefährliches Spiel und es war eine große Herausforderung, weil ich sehr, sehr, sehr konzentriert sein musste. Ich durfte gar keinen Fehler machen, also 0,0 Fehler. Und eine andere Herausforderung war tatsächlich, ein sogenannter Vertical Pin. Beim alpinen Kajakfahren ging es in den 70er Jahren, frühen 80er Jahren darum, möglichst hohe Wasserfälle zu befahren. Und damals waren die Kajaks sehr lang, 4 Meter lang, relativ spitz. Die Sitzluken waren sehr klein. Man konnte also in so einen Kajak nur aussteigen, wenn man erst den Hintern aus der Luke nach hinten geschoben hat und dann die Beine folgten. Und beim Vertical Pin bist du in einem Wasserfall in ganz seltenen Situationen, aber es gab einige Tote, bist du stecken geblieben unten. Und der Wasserdruck im Rücken, der pinnt deinen Hintern in das Boot rein und gegen diesen Wasserdruck kommst du aus dem Boot nicht raus. Du bist gepinnt, vertically pinned. Und dann stirbst du einfach. Du schaffst es meistens noch 1, 2, 3 Minuten, den Kopf gegen den Wasserdruck zu stellen. Dann bildet sich so ein Spritzwasser, so eine Atemglocke, sage ich jetzt mal. Und wenn dein Kopf nach vorne gepresst wird, dann ertrinkst du einfach und es ist völlig unmöglich, an den Verunglückten da anzukommen. Und ich hatte selber einen Freund verloren in der Situation. Wir haben hilflos alles versucht, den irgendwie rauszuziehen. Es war nicht möglich. Und als ich selber dann, es war der 24. Mai 1984, genau in die gleiche Situation geriet, auf der oberen Sesia in einem ganz druckvollen Wasserfall, der war gar nicht so hoch, aber der war extrem druckvoll. Und durch den Wasserdruck und weil das Wasser im Tumpen, also in dem Unterwasser, so luftdurchquirlt ist, taucht ein Kajak extrem tief ein, weil es keinen Auftrieb mehr hat. Also dieses Luftdurchquirlte, wie so ein Kissen, schäumendes Kissen, da kannst du 5, 6, 7 Meter tief eintauchen unter dem Druck, mit dem du reinkommst, und da blieb ich eben stecken. Und ich stand vor der Wahl, jetzt zu sterben in der Situation, ja, oder etwas zu tun, was man eigentlich nur Wölfen per se zutraut, nämlich die Fähigkeit, dass ein Wolf, der mit dem Fuß in die Falle gerät, in der Lage ist, sich sein eigenes Bein abzubeißen, um, ja, zu überleben auf drei Beinen. Man sagt immer, das sei unmenschlich, aber wir Menschen haben diese Fähigkeit auch. Was ich tatsächlich getan habe, ich habe mein linkes Bein geopfert, indem ich mich mit dem rechten Bein abgestützt habe, mit dem linken Bein abgestützt habe. Das rechte Bein konnte ich dann mit ein bisschen Po aus der Sitzluke schieben und habe mich dann gegen die Anatomie nach vorne aus dem Boot gerollt. Mit Hilfe des Wasserdrucks konnte ich dabei mein linkes Knie gegen die Anatomie komplett durchbrechen. Und es wurde dann der Unterschenkel seitlich abgerissen. Das klingt jetzt, als ob das sehr wehgetan hätte. Es hat aber gar nicht wehgetan. Ich habe es nur, also man hat so viel Adrenalin und so viel Überlebenswillen, dass man keinen Schmerzempfinden mehr hat. Das Schmerzempfinden ist komplett ausgeblendet. Du empfindest ja keinen Schmerz, aber das knallt, das Reißen der Bänder und Sehnen, es knallt natürlich wie Peitschenschläge durch den ganzen Körper. Ich werde diese Geräusche auch nie vergessen. Mhm. Und bin dann nach oben gespült worden, habe überlebt und lebe seither sehr gut mit dem Titanknie. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Ich habe eine komplette Endoprothese eingebaut im linken Knie, damit fahre ich auch Ski.
Boah, das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Das ist ja der Hammer. Du hast ein Leben mit wahnsinniger hoher oder mit einer wahnsinnigen Bandbreite, finde ich. Unglaubliche Hochs und dann solche Situationen, die du auch wirklich schilderst. Jetzt gibt es ja viele, die hier zuhören und sagen, wow, diese Bandbreite habe ich nicht. Aber was ich auch habe, das sind diese Hochs, diese Tiefs. Wie schaffst es du, Jochen, wenn du an schwierige Situationen, wenn du an Dinge kommst, wo es anders läuft, Niederlagen auch mal erleidest, wie zieht sich ein Jochen Schweizer da wieder raus? Ja. Was ist da deine Strategie, Jochen?
Ja, das kann ich sagen. Also zum einen ist es so, die Amplituden sind individuell. Das heißt, bei mir sind es sehr große Amplituden von ganz viel Glück und überwältigende Begeisterung bis tiefster Traurigkeit und Niedergeschmettertheit. Andere Menschen, und ich beneide sie manchmal darum, das sind die Amplituden etwas weniger stark, aber individuell nimmt ja jeder die Amplituden gleich wahr.
Ja.
Ja, das ist ja eine individuelle Einschätzung. Ich glaube, eine ganz wichtige Mechanik, wenn man vor einem vermeintlich riesigen Problem steht, vor einem vermeintlich unlösbaren Problem steht, ich zerlege dann dieses große Problem immer in kleine Unterprobleme, mhm, also in Untersituationen. Und dann mache ich mich an die Arbeit und löse die Stück für Stück. Ich habe zwar noch nicht die Antwort auf die ganz große Frage, aber ich fange einfach schon mal an. Das zweite Thema ist die Frage der Selbstkonditionierung meiner Geisteshaltung. Wir haben ja alle eine Geisteshaltung, die geprägt ist von den Emotionen, die wir bisher, bis zu unserem jetzigen Tag, empfunden haben. Ja. Also alles, was wir bis heute sind, ist Summe unserer Erlebnisse und Erfahrungen. Aber um das zu präzisieren, nicht nur die Summe der Erlebnisse und Erfahrungen. Die Erfahrungen und Erlebnisse, an die wir uns nicht erinnern, sind gar nicht so relevant. Das Leben ist nicht das, was geschah. Das Leben ist das, was wir erinnern. Aber diese Emotionen, die prägen unsere Geisteshaltung, auf Neudeutsch Mindset. Und diese Geisteshaltung, die wir eben nun mal haben, aufgrund unserer Seinswertung, unserer Geworfenheit, unseres bisherigen Lebens, diese Emotionen, die prägen die Geisteshaltung, die wiederum unser Denken prägt. Und unser Denken prägt auch die Entscheidungen, die wir fällen. Die Entscheidungen, die wir fällen, die führen immer zu Ergebnissen, also Erfahrungen und Erlebnissen, die wiederum zu Emotionen führen, die wieder unsere Geisteshaltung beeinflussen. So, das ist nachvollziehbar und logisch, das ist der Circle of Emotional Addiction, der Kreislauf der emotionalen Anhaftung, Addiktion. So, was mache ich jetzt, wenn ich eine auf die Fresse gekriegt habe? Ja, es ist mir etwas nicht gelungen, ich wollte etwas erreichen, ich habe einen Pitch vergeigt oder ich konnte mich nicht durchsetzen mit einer Idee. Dann ist meine Empfehlung an jeden Menschen, der diese Niederlage zu verdauen hat, dass er etwas tut, was er sehr gut kann. Ich nenne das ein Kompetenzerlebnis. Du würdest wahrscheinlich einen Handball nehmen und würdest 20 Mal aufs Tor pfeffern. Das kannst
Mittlerweile
du,
nicht mehr, aber früher ja.
Ja, das kannst du sehr gut und erlebst dich selbst in deiner eigenen Kompetenz. Ein anderer sagt, ich kletter auf den Baum. Der dritte sagt, ich steige auf den Berg. Der vierte spielt Piano. Jeder Mensch hat irgendwas, was er gern und gut tut. Und ich nenne das ein Kompetenzerlebnis. Ich steige ins Kajak. Ich fahre einfach in Stille vor mich hin in einem alten Mahagoni-Rennkajak. Meistens hier an der Olympia-Regattastrecke in München-Oberschleißheim zur blauen Stunde, wenn der Tag noch nicht weg ist und die Nacht noch nicht da ist. Und da erlebe ich mich in meiner eigenen Kompetenz und mit dieser Emotion des Kompetenzerlebnisses kann man, es ist keine Leistungspräsentation. Das ist, die Anreizdimension heißt Kompetenzerlebnis. Und mit diesem Kompetenzerlebnis, mich selbst in meiner eigenen Kompetenz zu erleben, dafür brauche ich auch keine Zeugen. Damit überschreibe ich aber die negative Emotion aus der Niederlage. Und wenn ich das lange genug tue, dann ist diese neue positive Emotion ja stärker,
ja,
und beeinflusst wiederum indirekt meine Geisteshaltung. Und dann heißt es delete and fast forward. Also forget it und tritt wieder an.
Klasse. Und das macht natürlich auch was mit deinem Selbstwertgefühl. Und je höher das ist, desto mehr Selbstvertrauen habe ich. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die dieses Selbstvertrauen entwickeln, dadurch auch mehr in die Selbstverantwortung kommen. Jochen, du bist Unternehmer, haben wir gesagt. Wir wissen alle Extremsportler. Du bist ein klasse Motivationsredner. Und für viele ist es jetzt wahrscheinlich neu, dass du nochmal eine andere Facette von dir zeigst. Und zwar, du hast ein drittes Buch geschrieben und das ist ein Roman geworden. Aber nicht mal eben so ein Roman. Ich habe dieses Buch hier jetzt gerade in meinen Händen. Jochen Schweizer, die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Ich darf sagen, ich habe das Buch in den Händen gehalten. Ich habe es gelesen, ich habe es verschlungen. Ich bin fasziniert von diesem Buch. Und du erzählst ja davon, dass es ein Schicksalstreffen ist zwischen zwei Männern auf eben dieser Suche nach diesem selbstbestimmten Leben. Und wie kam es zu diesem Buch? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere, wie ich es gerade sagte, Facette von dir.
Ja, die Idee war einfach. Ich besitze eine alte Hütte in Norwegen, weit oben im Norden in der Einsamkeit, seit über 40 Jahren. Und ich ziehe mich auch immer wieder in diese Hütte zurück, um, ja, wenn es ganz wild und laut war, um einfach wieder bei mir selbst zu sein, zu mir selbst zu kommen. Mhm. Und es war November vor 2 Jahren, es war ein schwerer Sturm. Ich war eigentlich nochmal hochgefahren und bin den weiten Weg zur Hütte gelaufen und wollte ursprünglich ein paar Hummer fischen. Also das ist dann ab Oktober ist die Hummersaison. Da legt man so Kästen aus in der rauen See, ist harte Arbeit. Und auf 10 Kästen fängt man dann vielleicht einen Hummer. Das heißt, man fängt dann jeden Tag vielleicht mal einen. Aber das ist einfach sehr hart erarbeitetes Jagdglück, sage ich jetzt mal, ja, oder Fangglück. Aber dazu kam es nicht, weil ein schwerer Nordweststurm aufzog und ich saß in meiner Hütte in Sicherheit, aber es war eine extrem laute Nacht. Es hat gepfiffen um die Ecken, der Regen kam waagerecht daher und dieses Wetter, das kann schon einen Vorgeschmack geben auf den Untergang der Welt. Ja? Also da kommt die See, obwohl die 60 Höhenmeter weiter unten liegt, die peitscht eben hoch und presst gegen die Wände und vermischt sich mit dem waagerecht daherfetzenden Regen. Und jetzt sitze ich in dieser Hütte, mache ein Feuer an, schlafen kannst eh nicht bei dem Lärm, diesem infernalischen Pfeifen, und setze mich an meinen alten Tisch und komme so auf den Gedanken, was hätte ich eigentlich mir selbst zu sagen, wenn ich mir heute mit dem Wissen von heute und vielleicht sogar dem Wissen, was ich in 30 Jahren noch dazu lerne, sollte ich mal so Mitte 90 werden, was ich fest vorhabe, was hätte ich eigentlich meinem 15-jährigen alter Ego zu sagen? Was hätte ich diesem wilden, verrückten, durchgeknallten Jochen, diesem 15-jährigen Revoluzer, Schreck aller Lehrer, was hätte ich dem eigentlich zu sagen? Und dann habe ich einen Zettel genommen und bis dann die Nacht vorbei war und sich der Sturm gelegt hatte, hatte ich dann so 120 Sachen auf das Papier geschrieben, die ich mir eigentlich gerne im Alter von 15 Jahren ich mich gefreut hätte, wenn die mir jemand gesagt hätte.
Wow.
Und dann habe ich daraus eine Geschichte konstruiert. Ich bin ja sehr in der nordischen Mythologie verhaftet. Ich habe Familie in Norwegen. Norwegen ist das Land, in dem meine Seele wohnt. Und ich habe dann auch geprägt so von der nordischen Mythologie und auch der Mythologie der Heldenreise nach Ludwig Campbell, habe ich dann eine Geschichte konstruiert eines jungen wilden Sverrir namens Sverrir. Das heißt auch der Junge, der Wilde, der Unbeugsame, ist ein alter Wikingername. Hakun, der lichte Sohn oder der große Sohn mit der Botschaft. Jeder kann der große Sohn seines Vaters sein, ganz egal, wer der Vater ist. Und auch wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist, kannst du der große Sohn deines Vaters werden. Und da gibt es natürlich eine Frau, Inegret, die Frau, die Frauenfigur, die sehr viel Intelligenz und Stärke beinhaltet, aber auch eine sehr harte und für Hakun schwere Entscheidung fällt. Da gibt es Heimdall, den Wächter zwischen den Welten in der nordischen Mythologie. Heimdall ist der Geschichtslehrer von Hakun. Es gibt Tore Grote, den schlauen Verleger, der clever agiert im Geschäftsleben. Und jetzt habe ich Figuren in einem eigentlich zeitlos geschriebenen Roman konstruiert, mit denen und über die ich alle diese 100 Botschaften platziere, die ich auf diesen Zettel geschrieben habe, aber in einer unterhaltsamen Romanform geschrieben.
Damit kommt natürlich, und das habe ich auch so empfunden, eine unglaubliche Leichtigkeit in das Thema Lernen auch rein. Und man klebt richtig an den einzelnen Seiten. Jetzt, wenn du über ein selbstbestimmtes Leben sprichst und so wie ich dich kennengelernt habe, darf ich da bei dir sagen, ja, dieser Mann hat ein selbstbestimmtes Leben. Wie lange hat das bei dir gedauert, um zu so einem selbstbestimmten Leben zu kommen?
Es hat lange gedauert, aber das hat auch was mit der Reflexionsfähigkeit zu tun, die ja mit dem Alter, wenn es gut läuft, zunimmt. Mhm. Jetzt als junger Wilder war ich nicht sehr reflektiert. Da war für mich Selbstbestimmtheit im Wesentlichen physisch bestimmt, dass ich, wann immer ich will, dorthin gehen kann, wo ich hingehen will. Und es setzt natürlich finanzielle Unabhängigkeit voraus. Das war so der Anfang. Damit habe ich sehr früh begonnen. Ich glaube aber, dass diese drei Elemente, die müssen zusammenpassen. Also diese wirtschaftliche Freiheit, dann diese physische Freiheit, also die eigentliche physische Bewegungsfreiheit. Zum Beispiel momentan sind wir alle physisch nicht ganz bewegungsfrei, weil wir in einer Welt, in einer Viruswelt leben, die uns eben es nicht leicht macht, jederzeit an jeden Ort reisen zu können, an den wir reisen wollen. Ja. Und last not least, aber das wichtigste Baustein für Selbstbestimmtheit ist die emotionale Freiheit, also emotionale Unabhängigkeit zu erringen. Und das ist ein weiter Weg. Man kann aber, jeder kann diesen Weg gehen und jeder kann, es gibt keine vollkommene Freiheit und vollkommene Selbstbestimmtheit, auch keine vollkommene emotionale Freiheit. Wenn ich einen anderen Menschen liebe, dann bin ich nun mal emotional nicht frei. Und wenn ich eine Familie zu versorgen habe, dann bin ich halt nun mal wirtschaftlich nicht ganz so frei, wie es dann geboten wäre bei 100%iger Selbstbestimmtheit. Ich glaube aber, dass jeder Mensch, ganz egal, wo er sich in seinem Leben befindet, also auf welcher Flugfläche er fliegt, die Möglichkeit gibt, eine Flugfläche höher zu steigen, also etwas mehr emotionale Selbstkontrolle zu gewinnen, etwas mehr wirtschaftliche Freiheit zu gewinnen, etwas mehr Zeit zu gewinnen für sich selbst. Just don't watch TV. Das ist schon mal der erste Schritt, sagt der TV-Host Jochen Schweizer. Don't watch TV. Ja? Wenn du nicht genug Zeit hast, dann hör halt auf Fernsehen zu gucken.
Ja, das erlebe ich auch immer, dass so viele Menschen sagen, wie soll ich denn jetzt Sport treiben? Wie soll ich das Außergewöhnliche machen? Ja, aber dann weiß man über jede Netflix-Serie Bescheid und verbringt Stunden am Tag vor dem Bildschirm.
Ja, genau. Und das ist aber auch eine Sache der Priorisierung. Es ist ja auch eine harte Forderung. Der Dalai Lama sagt ja, spend some time alone every day. So, jetzt stellen wir uns mal eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter vor mit zwei Kindern, die noch berufstätig ist. Ja? Die lacht uns aus, wenn ich dir sage, spend some time alone every day. Ja. Das ist halt echt auch für manche Menschen ganz schön schwer. Ja. Aber ich glaube, für diese Mutter besteht die Möglichkeit, vielleicht 10 Minuten nochmal früher aufzustehen. Also nicht um 6 Uhr, ist hart genug, sondern um 5.50 Uhr und die 5 Tibeter zu absolvieren. Die brauchen 10 Minuten. Das ist eine yogische Übung, die die Energiechakren parallelisiert und aktiviert. Ja? 5 Tibeter. Kann jeder googeln, was sind die 5 Tibeter? Dauert 10 Minuten. Wenn ich das jeden Tag mache, dauert 10 Minuten, dann bin ich ein Stück zufriedener, fühle mich ein Stück wohler und werde garantiert auch 10 Jahre älter.
Spannend. Jochen, dein Buch, du hast es ja schon angedeutet, das spielt in Norwegen und du hast angedeutet, dass du ja auch eine spezielle Beziehung zu Norwegen hast. Warum hast du ausgerechnet Norwegen dieses Buch ausgewählt?
Naja, klar, also erstens mal ist Norwegen der Ort, an dem meine Seele wohnt. Zweitens besitze ich eben dort diese Hütte. Bin zu dieser Hütte gekommen, natürlich durch eine Liebe zu einer Norwegerin. Und das ist aber jetzt 40 Jahre her.
Die Hütte blieb, nehme ich an.
Ja, die Hütte ist geblieben. Die Liebe zum Land ist auch geblieben. Ach, die Liebe zur Frau ist auch geblieben. Die endet ja nicht, ja, auch wenn sich dann die Rahmenbedingungen verändern. Und es war ja auch ein junges Mädchen, ich war ein junger Kerl. Aber lange Rede, kurzer Sinn, alles im Leben hat seine Zeit. Und ich denke, es gibt keinen schöneren Ort, als einen Roman zu schreiben, der in Norwegen spielt, mit norwegischen Figuren in einer alten Hütte in Norwegen. Also besser kann man es nicht treffen mit diesem, mit diesem Blick über diese herrliche Landschaft, weit über die offene See, mit diesen Wäldern, die bis zum Wasser reichen, mit diesen Wellen des Nordmeeres, die sich Welle für Welle schäumend brechen an diesen Felsgestaden. Das ist ein so inspirierender Ort. Ich verbringe dort jedes Jahr viele Wochen tatsächlich alleine. Und das ist die Freiheit, die ich mir nehme und die mir auch zugebilligt wird von all den Menschen, die mir anvertraut sind.
Spannend. Ich finde es auch sehr authentisch, gerade wenn man die Hintergrundstory, die du vorhin erzählt hast, mit deiner Hütte in Norwegen kennt, mit dem Sturm. Und daraus ergeben sich diese Thesen, daraus entsteht der Roman. Dieser Roman, wo Sverrir und Hakon, die beiden Männer, die sich ja in diesem Roman von dir begegnen, beide leidenschaftliche Kanuten, auch da wieder ist der Faden zu dir gesponnen. Du bist ja auch ein Profi-Kajakfahrer gewesen. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, über dieses ja auch ganz spannende Kapitel deines Lebens.
Ja gut, also sozialisiert wurde ich in einem Kajakclub als kleiner Bub. Da war der Wassersportclub Heidelberg.
Jetzt verstehe ich, dass ich gar nicht in einem Handballverein war. Ich wurde auch sozialisiert.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, in diesen klassischen Vereinen, wir hatten ein Bootshauswart und ein Wiesenwart und ein Kassenwart und ein Jugendwart. Und mit denen war auch für uns frechen Jungs nicht zu spaßen. Und ich bin in diesem Verein einfach sozialisiert worden. Ich bin mit 7 Jahren, habe ich angefangen zu paddeln. Und bin halt da auch zu Kräften gekommen. Und mit 16 war ich halt verdammt breit, ja. und habe da alle diese Abenteuer erlebt, vom Leistungskajakfahren übers alpine Wildwasserfahren und bin dann über meine Leidenschaft, alte Mahagoni-Rennkajaks zu sammeln, dann zum Flachbahn-Kajakfahren gekommen. Da fahre ich auch heute noch fast täglich, sitze ich im Boot. Und in Norwegen habe ich natürlich eine ganze Batterie von Seekajaks liegen unten unter meiner Hütte in so einem kleinen Naturhafen. Da kann man die schön hinter den Felsen schützen. Und ich fahre da jeden Tag auch stundenlang durch diese Welt der Schären. Und deswegen ist, und Kajakfahren ist auch in Norwegen Nationalsport. Okay. Also das Seekajakfahren, das ist unglaublich, was man in Norwegen, wie viele Menschen tatsächlich Kajak fahren. Weil es einfach für mich eine Sportart ist, die so viele Facetten hat. Du kannst es als Gruppe tun, du kannst aber auch alleine tun, du kannst extremes Wildwasser fahren, du kannst auf Expeditionen gehen, du kannst Schluchten durchqueren, die von Fuß niemals durchquert werden könnten. Du kannst aber auch in Stille und Kontemplation in der Abendsonne eine Runde auf der Regattastrecke in Oberschleißheim drehen. Und da geht es gar nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, in einen Zustand zu geraten, nämlich diesen Zustand der Gedankenlosigkeit. Sehr erstrebenswerter Zustand, gar nicht leicht.
Ja, spannend. Also ich muss jetzt fairerweise sagen, meine Kajak-Kenntnisse, die haben sich auf Sportstudium beschränkt. Aber wenn man dich so hört, kriegt man Lust auf mehr. Ich komme nochmal zurück auf dein Buch. Dort schreibst du auf der Seite 37, dass Olaf Olafsson, Das ist immer das Nette, wie der Son immer im Norwegischen am Ende ist, etwas Bestimmtes in Sverre sah. Und du schreibst, dass Sverre ein natürliches Talent hatte, aber vor allem die Bereitschaft, hart zu arbeiten, dass dieses das Talent überhaupt zur Entfaltung gebracht hat. Da mal die Frage an dich, Jochen, wie autobiografisch ist dieser Part?
Der ist durchaus inspiriert von meinem eigenen Leben und den Erfahrungen in meinem Leben. Ich hatte auch das Glück, Mentoren zu haben, also Menschen, die mir ohne Not, ohne einen eigenen Vorteil daraus ziehen zu wollen, in manchmal schwierigen Situationen geholfen haben. Und ich glaube sehr an den Circle of Helping Hands, was ja nichts anderes bedeutet, als dass man, wenn man Hilfe annimmt, man nicht verpflichtet ist, diese Hilfe dem zurückzugeben, der sie einem gewährt hat. Nein, ganz im Gegenteil, das würde ja bedeuten, man nimmt sie nicht wirklich an, sondern dass man diese Hilfe, indem man sie annimmt, man sich moralisch verpflichtet, sie dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, eines Tages an einen anderen Menschen weiterzugeben, wenn der in einer vermeintlich ausweglosen Situation ist. Und das macht mir auch immer Freude, weil mir ist schon geholfen worden und ich helfe auch gerne, aber das ist so eine Flow-Situation. Und tatsächlich gab es in meinem Leben in 2, 3 Situationen, als ich ein junger Mann war, auch als ich noch ein Junge war, eben Menschen, die mir selbstlos geholfen haben. Dafür bin ich ewig dankbar. Und diese Dankbarkeit bringe ich dadurch zum Ausdruck, dass ich wiederum anderen Menschen helfe, wenn es in meiner Macht steht.
Toll. Wie viel würdest du sagen, ist in dem Buch die Begegnung Autobiografie und wie viel ist Fiktion von dir?
Es ist alles Fiktion.
Alles Fiktion? Das fällt manchmal schwer zu lesen.
Das verrate ich
oder
nicht.
Oder zu glauben.
Ja. Also das Schöne an einem Roman ist ja, es ist eine fiktive Geschichte. Die Figuren haben nie gelebt, wie ich sie schreibe. Aber in jeder Figur lebt etwas von einem Menschen, der mir begegnet ist in meinem Leben. In jeder Figur lebt vielleicht auch ein Stückchen von mir. In Innegret lebt nicht eine Frau, da leben die Frauen, denen ich das Glück hatte zu begegnen, in ihren jeweiligen Charaktereigenschaften. Und manche der Erlebnisse, die ich im Buch beschreibe, manche der Abenteuer, ich schreibe ja in der dritten Person und im direkten Zwiegespräch zwischen den beiden komme ich ja ins Präsens. Den Stil habe ich so gewählt, damit es ein spannender Abenteuerroman ist. Und aber ich wollte die eigentlichen Erkenntnisse und Learnings, die wollte ich in die Jetztzeit holen, also ins Präsens, wenn die miteinander reden. Da gibt es natürlich Dinge, die haben sich wirklich zugetragen in meinem Leben. Ja, ich bin wirklich mal verhaftet worden in Griechenland, weil ich illegalerweise mit dem Kajak versucht habe, durch den Kanal von Korinth zu paddeln und dabei ein riesiges Ozeanschiff nicht in den Kanal einfahren konnte, weil so ein Idiot mit dem Kajak da drin rumgepaddelt ist und die mich im Polizeiboot rausgeholt haben. Also die Geschichte hat sich wirklich zugetragen. Hakun versucht es auch, wird auch verhaftet. Und Innegret rettet ihn dann, so wie ich damals gerettet wurde. Also das gibt ganz klare, also das Schöne ist ja, ich habe viel erlebt, aber manchmal schreibe ich die Dinge auch so, wie sie hätten geschehen können. Also ich bin nicht von Schottland nach Norwegen gepaddelt, 500 Kilometer, das ist etwas, was man nur sehr schwer überleben kann. Ich habe was Vergleichbares getan, das war diese Alleinfahrt mit dem Motorrad. Ja. Da hatte ich dann die Inspiration und mein Erlebnis, mein Abenteuer, mein Überleben, dieses Tanisruft, dieses heißesten Teils der Zentralsahara, dieser 2000 Kilometer weiten Einsamkeit, das hat mich dann inspiriert und auch die Gefühle, die ich dabei empfunden habe, das hat mich inspiriert, die Geschichte zu schreiben, dass Hakun das Außergewöhnliche wagt. Und tatsächlich von den Orkneys aus nach Osten fährt, bis er nach 500 Kilometern tatsächlich lebend die norwegische Küste erreicht. Und diese magische Begegnung mit einem Beluga-Wal, das ist wiederum etwas, was mir selbst schon passiert ist beim Kajakfahren, obwohl ich ja nie das ist wirklich ein Babanke-Spiel, was er im Roman macht. Es überleben nur wenige. Wenn du da 100 losschickst, kommt vielleicht einer an. Aber die Begegnung mit dem Beluga-Wal in einer Vollmondnacht, als ich in meinem Kajak draußen war, das ist wirklich passiert in meinem Leben. Es ist nicht ganz genau so passiert, wie ich es beschrieben habe. Im Roman schläft Hakun am Point of No Return, also genau 250 Kilometer nach 5 Tagen, von Norwegen und Schottland entfernt, mitten auf dem Nordmeer, in einer ruhigen Vollmondnacht, schläft er, streckt er sich aus auf seinem Kajak, was er stabilisiert mit den Luftsäcken, damit es eben nicht kentert, um schlafen zu können, und wacht dann auf, weil etwas Großes, Weißes neben ihm auftaucht und ihn atmen hört. Und dann legt sich ein Beluga-Wal still neben ihn und er wagt es, ihn zu berühren. Und aus dieser Berührung und dieser Begegnung mit diesem unfassbar schönen Lebewesen ergibt sich dann seine spätere Sendung auf der Welt, den Walfang in Norwegen zu beenden, und er dieses Projekt dann angreift und auch erfolgreich zum Erfolg führt, indem er den Walfängern eine andere Option bietet, nämlich ihre Waljagdschiffe zu Walbeobachtungsschiffen umzubauen und damit eben auch nachfolgenden Generationen noch die Möglichkeit zu geben, zur See zu fahren. Denn würden sie weiterhin die Wale in dem Maße bejagen, wie das jetzt geschah bis etwa in die 60er Jahre, dann hätte keine nachfolgende Generation noch etwas gehabt, was sie hätten jagen können. Ja. Und mit dem Argument überzeugt er die Walfänger, weiterhin Wale zu jagen. Das ist ja ihre Bestimmung, ihre seit Generationen gelernte Seinsbestimmung. Aber sie töten sie nicht mehr, sondern sie jagen sie, um sie zu sehen und anderen zu zeigen. Und das ist ein ganz wichtiges Element des Romans, nämlich, dass man an einer bestimmten Position im Leben, wenn man das Glück hatte, den Heiligen Gral zu finden in der Mythologie, dann jetzt also geradezu eine Verpflichtung besteht, für den Helden den Heiligen Gral dann weiterzugeben und ihn einzusetzen, um die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Das ist ja die Idee.
Und das ist, ich fand das auch die Stelle so schön, weil es gab durch diesen, ich nenne es mal, durch die neue Gelegenheit, den anderen Blickwinkel, eine Transformation auch in der Denke. Und das regt, soll ja auch anregen, deine Thesen wirklich zu überlegen in den eigenen Befindlichkeiten. Gibt es vielleicht eine neue Gelegenheit, die letztlich eine Win-Win-Situation für alle auch ausdrücken kann? Ja, genau. Jetzt hast du vorhin gesagt, Jochen, 120 Thesen stecken drin, und ich kann das nur bestätigen. Es ist ein Sammelsurium an Lebenserfahrung. Welches dieser Thesen sind für dich die wichtigsten, die letztlich, und das ist ja der Untertitel auch deines Buches, zu einem selbstbestimmten Leben führen?
Die drei wichtigsten Thesen sind: erstens, erschnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Zweitens, akzeptiere, was ist. Und drittens, verzeihe radikal. Ich will da kurz drauf eingehen. Ja. Es gibt einen Haufen Motivationstrainer, die den Leuten predigen, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Ja. Das ist Bullshit. Nicht jeder kann alles erreichen. Aus mir hätte nie ein Top-Handballspieler werden können wie aus dir. Dafür fehlen mir die Talente. Ich konnte halt was anderes dann gut. Also nicht jeder kann alles erreichen, sondern jeder kann aber eine Flugfläche höher steigen. Aber vor allen Dingen muss man verstehen, aus welchem Holz bin ich eigentlich geschnitzt. Und wenn dir jemand sagt, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du geschnitzt bist, kommt dir als Gegenfrage sofort, ja, aber aus welchem Holz bin ich denn geschnitzt? Ja? Und es gibt drei Elemente, die ganz, ganz crucial sind für diese Frage. Das ist sehr leicht zu verstehen und die muss ich nur bewusst machen. Erstens, du, Jörg, zum Beispiel, du hast in den letzten 10 Generationen exakt 1024 direkte Vorfahren. Mhm. Ich übrigens auch. Jeder, der hier zuhört, hat diese 1024 direkten Vorfahren. Das bedeutet, dass aus dem riesigen Zufallsgenerator des Genpools der Menschheit sich in den letzten 10 Generationen bestimmte Talente und Körperformen, Äußerlichkeiten, Begabungen verdichtet haben und in den letzten 5 Generationen, soweit reicht, das weiß man halt aus der Wissenschaft, das genetische Gedächtnis. Das, was vor 5 Generationen passiert ist, erinnerst du unbewusst. Soweit kann die Wissenschaft es schon beweisen. Das bedeutet, wir sind erstens alle Teil einer genealogischen Kette. Und das können wir uns nicht aussuchen. Zweitens kommt dazu der Faktor der Geworfenheit. In welche Familie werden wir geboren? Werden wir von wohlhabenden Eltern, die in Frieden und Freiheit leben, als liebevoll erwartetes Kind geboren? Oder sind wir etwa das Kind einer Vergewaltigung? Oder bin ich das Kind von Eltern, die sich hassen und gegenseitig malträtieren und die Mutter säuft und der Vater schlägt? Ich kann es mir nicht aussuchen. Das ist die Geworfenheit. Und dann der dritte Faktor, der zu dem Holz führt, aus dem wir gemacht sind, das ist die soziale Prägung. Das heißt also, in welches Umfeld werden wir hineingeboren? Wer sind, auf welche Schule komme ich? Welches Bildungsniveau hat mein Umfeld? Welche Erfahrungen mache ich die ersten 10, 12 Jahre in meinem Leben? Das ist die soziale Prägung. Und es führt dazu, dass du mit 13, 14 Jahren sind wir alle angelegt. Und das ist das Holz, aus dem ich geschnitzt bin. Aber eben im Alter von 14, 15 Jahren bin ich in der Lage, als Mensch, nachdem ich jetzt angelegt bin, ab da kann ich selbst entscheiden, wohin ich gehen will. Also nur wenn er Vorstellung davon hat, wer oder was er sein will, kann das auch werden. Das ist nicht von mir, hat Markus Lüpertz gesagt, der berühmte Maler. Und ich glaube fest daran, dass das so ist. Der zweite Faktor, ich fasse mich jetzt aber kürzer, das ist die Akzeptanz. Die Vergangenheit ist nun mal die Vergangenheit und du kannst sie nicht ändern. Und die Situation, in der du bist, ist halt nun mal die Situation. Jedenfalls retrospektiv kannst du sie nicht ändern. Und es gilt es zu akzeptieren als Startpunkt dafür, ab jetzt selbstbestimmt etwas zu ändern. Aber erstmal musst du akzeptieren. Machen ganz viele nicht. Und zu diesem Thema der Akzeptanz gehört die Fähigkeit, radikal zu verzeihen. Viele Menschen, gehöre ich auch dazu, sind in ihrem Leben schon schwer verletzt worden, wirklich schwer verletzt worden, seelisch verletzt worden. Und jetzt hast du irgendwann mal die Wahl zu entscheiden, will ich in diesem emotionalen Gefängnis verbleiben? Will ich für immer mit dieser Emotion an diesen Menschen denken oder an die Situation? Oder bin ich bereit, radikal, also absolut radikal zu verzeihen? Denn nur radikales Verzeihen kann mich aus diesem emotionalen Gefängnis befreien und kann mir das schenken, wozu ich geboren bin, nämlich frei zu sein, auch frei von diesem emotionalen Gefängnis. Und noch viel schwerer als anderen Menschen zu verzeihen, ist es, sich selbst zu verzeihen für Fehler, die man gemacht hat, für etwas, was man getan hat. Und man muss es sich irgendwann verzeihen, nur dann kannst du frei sein. Und das sind die drei wichtigsten Botschaften.
Wow, sehr interessant und sehr spannend, Jochen. Vielen, vielen Dank. Ja, du hast vorhin so ein bisschen kokettiert. Überhalb des Halses bist du nicht mehr so jung wie unterhalb des Halses.
Ja. Also,
ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dafür stehst du zu sehr der Öffentlichkeit. Du bist, man kann es immer gar nicht glauben, aber du bist schon 65 Jahre alt. Du hast,
ich glaube es auch nicht.
Ja, das geht mir auch so. Man schaut in den Spiegel und denkt sich, Halleluja. Ja.
Ja.
Du hast jetzt 2007 deine Abenteuer- und Urlaubssparte an den TV-Sender ProSieben verkauft. Das ist auch kein Geheimnis. Das ist ein sehr, sehr schöner Betrag gewesen. Der in, darf man das sagen, in welcher Höhe oder nicht?
Steht in der Zeitung.
Also es ist ein dreistelliger Millionenbetrag gewesen. Da würde ich mal draus schließen, du bist finanziell durchs Gröbste durch und musst dir in dieser Hinsicht nichts mehr beweisen. Gleichzeitig habe ich dich aber bei unseren Treffen immer als jemand erlebt, der in sich ruht, aber gleichzeitig unglaublich kreativ ist, unglaublich neugierig. Immer, du bist für mich so einer, der interessiert ist an anderen Menschen, an anderen Dingen. Und trotz alledem, was du erlebt hast, da frage ich mich, was hat ein Jochen Schweizer, was hast du alles noch vor?
Viel, viel, viel. Die Welt ist groß.
Lass uns teilhaben.
Also vielleicht, ich möchte noch mal auf eine Sache eingehen. Mir folgen ja auch viele Gründer in meinen Social-Media-Kanälen, die Firmen gründen oder Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Also ein Rat, den ich wirklich jedem gebe, der es schafft, ein Unternehmen groß und wertvoll zu machen, es nicht an eine Public Company zu verkaufen. Weil eine Public Company, also ein börsennotiertes Unternehmen wie ProSiebenSat.1, die müssen halt jede Zahl veröffentlichen. Und damit wirst du unglaublich transparent und es macht dein Leben ja nicht einfacher.
Ja.
So, und ich glaube, was man auch noch sich klar machen muss, das ist, dass man ärmer wird durch so einen Verkauf. Man wird, also zunächst mal ist ja der Verkauf nur ein Tausch der Bilanzposition. Vorher hast du halt das Asset des Unternehmens, später hast du einen Betrag von Geld. Das ist ja nur Tausch einer Bilanzposition. Es verändert sich nichts. Jetzt wirst du erstmal dadurch ärmer, dass durch das Aufdecken des Wertes drückst du ungefähr 30% Steuern ab. Das ist bei dem Betrag ziemlich viel gewesen. Und nicht, dass ich jetzt mich darüber beschweren möchte. Ich habe auch sehr profitiert von unserem Land und unserem System. Und ich hätte vielleicht in einem anderen Land diese Karriere nicht so machen können. Weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, ich akzeptiere das. Und dann ist es halt so, du gibst ja auch ein Stück Familie auf, ein Stück Heimat. Du gibst ein Team auf. Da waren mehrere hundert Menschen, die in der Firma gearbeitet haben. Und ich war der Spiritus Rector dieser Firma. Also ich war die Integrationsfigur. Ja, ich habe die Firma ja gar nicht mehr geleitet, sondern das waren Top-Leute, die die Firma auch heute, meine verbleibenden Firmen, leiten. Also das macht ganz viel mit dir. Und es macht dich zunächst mal auch nicht glücklicher. Und speziell, wenn du, so eine Firma ist ja nur dann viel wert, wenn sie vorher auch einen Haufen Geld verdient hat. Jetzt bist du alleiniger Eigentümer. Das heißt, du bräuchtest jetzt aus das Exit, den Exit-Erlös bräuchtest du nicht jetzt für deine persönliche Lebenshaltung. Zumal ich ja relativ anspruchslos bin. Ja, mir reicht halt, ich brauche keine Motorjacht, mir reicht ein Paddelboot. Obwohl ich mir eine Motorjacht leisten könnte. Aber so ein Paddelboot macht mich ja ein bisschen mehr glücklich. Und ich glaube, dass die Botschaft an jeden, dem das gelingt, ein Unternehmen wirklich groß und erfolgreich zu machen, mit einer Sache, für die man sich auch nicht schämen muss. Also ich habe ja keine nutzlosen Klingeltöne verkauft, sondern ich habe das Leben von Millionen Menschen mit Erlebnissen bereichert.
Ja.
Und habe damit zur Lebensqualität von Menschen beigetragen und natürlich damit auch sehr viel Geld verdient. Und aber auch hunderte von Familien ernährt, indirekt durch diesen Erfolg, nämlich die Familien der Mitarbeiter, die mit mir an meiner Seite für diese Idee, das Leben von Millionen Menschen mit Erlebnissen zu bereichern, gestritten haben, gekämpft haben. Insofern bin ich mir da sehr, sehr bewusst, was der Weg war. Jetzt habe ich die Jochen Schweizer Arena gebaut in München in Taufkirchen. Das ist mein Markenhaus, mein zweites Zuhause. Ich komme gerne hierher.
Und ich kann auch nur jedem empfehlen, ich habe es mit meinen Söhnen gemacht, zumindest mit den ältesten dreien. Es ist Adrenalin pur, es ist Spaß pur. Wir haben uns köstlich an diesem Tag amüsiert. Und woran ich das merke, wie oft ich das wieder weitererzählt habe. Also wer Lust auf richtig Spaß hat, der unbedingt die Arena von Jochen besuchen.
Ja, das ist ja die eine Dimension, das ist sozusagen eine Privatkundendimension. Ich persönlich bin ja als Unternehmer immer an der Frage interessiert gewesen, wie schmiedet man aus einer Gruppe von Menschen ein Team? Wie bringt man Menschen hinter eine Idee? Denn Erfolg ist ja nichts anderes als die Qualität einer Idee multipliziert mit der Bereitschaft der anderen, ihr zu folgen. Das ist Erfolg. Und was ist eigentlich eine Marke? Eine Marke ist ja nichts anderes als die gemeinsame Intention aller Menschen, die hinter dieser Marke stehen. A brand is simply the collective intent of all the people behind it. Und das war der eigentliche Faktor meines Erfolges, dass es mir gelungen ist, die Menschen, die mit mir waren, gute Menschen, die in vielen Bereichen viel besser waren als ich in ihren Fähigkeiten, zu gewinnen, für diese Idee alles zu geben. Mit operativer Exzellenz, mit dem Streben nach operativer Exzellenz. Und ich habe immer zu meinen Leuten gesagt, ihr seid Jochen Schweizer. Meine Putzfrau, die Fausi, die hat halt, wenn sie Plastiktüten in die Papierkörbe gepackt hat, diese Plastiktüten verknotet, damit eben, wenn du dir Orangenschalen reinschmeißt, die Plastiktüte nicht mit den Orangenschalen im Papierkorb verschwindet. Das ist ein Zeichen operativer Exzellenz.
Ja.
Und ich habe ihr mal einen Krügerrand geschenkt, das ist eine wertvolle südafrikanische Goldmünze, einen ganzen Krügerrand. Auf einer Weihnachtsfeier und habe gesagt, Fausi, Sie verkörpern für mich operative Exzellenz, weil Sie auf der Position, in der Sie bei mir im Betrieb sind, immer Ihr Bestes geben. Und diese Attitude, nämlich den Teamgedanken, den Teamspirit zu fördern, das war der eigentliche Grund, warum ich die Arena gebaut habe. Du bist praktisch nur Nutznießer dieser Idee mit deinen Jungs gewesen. Tatsächlich habe ich die Arena gebaut als Location für Firmenveranstaltungen und für Incentive-Seminare und Weiterbildungen für Unternehmen, immer mit dem Ziel und dem ganz klaren Anspruch. Ihr kommt als Gruppe und ihr geht als Team.
Toll. Was gibt es sonst noch, was du vorhast über deine Arena hinaus in der Zukunft? Was dürfen wir von dir erwarten, Jochen?
Naja, wer meinen Roman liest, da steckt auch ein Haufen Zukunft drin, weil Hakun ist ja 94, als er sich entscheidet, nachdem er extrem selbstbestimmt gelebt hat, auch selbstbestimmt zu sterben. Denn er geht ja noch ein letztes Mal auf seine Hütte, weil er weiß, er wird sterben. Und gemäß der indigenen Tradition geht ja der Mensch, der sich erfüllt hat mit den Worten "I am complete", in den Wald und kehrt nicht wieder. Und Hakun hatte ja vor, in den Wald zu gehen und nicht wiederzukehren, so wie ein Inuit ins Eis geht, um zu sterben, wenn seine Zeit gekommen ist. Und hat aber nicht geklappt, weil eben der Sverir angespült wurde in diesem Sturm mit seinem Seekajak, mit dem er 2000 Kilometer nach Norden geflohen war. Aber wer den Roman aufmerksam liest und weiß, wie alt ich heute bin und wie alt Hakun ist und was der sich so noch auf dem Zettel geschrieben hat, der kann vielleicht eine Vorstellung davon haben, was ich noch vorhabe.
Mehr verraten. Und es lohnt sich, bis zur letzten Seite dran zu bleiben. Es ist ein emotionales Ende, ohne zu viel zu verraten. Ja, und wir packen selbstverständlich deine Links rein. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, besorgt euch das Buch von Jochen, Die Begegnungen. Es ist ganz angenehm zu lesen. Es sind ganz viele Weisheiten drin. Ihr findet in den Shownotes den Link. Geht drauf. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und damit sage ich, lieber Jochen, vielen Dank. Die Zeit ist wie im Flug, wie immer mit dir vergangen. Dankeschön, dass du uns an deiner Welt, an deinen unglaublichen Erfahrungen, an deinen Erlebnissen hast teilhaben lassen. Und ich freue mich, wir werden mit Sicherheit uns wieder treffen. Hier sowohl für unsere Community als auch privat. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Ich danke dir auch für die Einladung und wir gehen Skifahren zusammen. Haben wir ausgemacht gerade.
Ich freue mich sehr drauf. Bis dann, cool. Jochen. Ciao.
Bis dann. Mach's gut. Ciao, Jörg.
So, und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Wissen und persönlichen und geschäftlichen Erfolg hast, dann habe ich jetzt einen Gamechanger wie angekündigt für dein Leben. Viele Menschen wollen ja gerne mehr aus ihrem Leben machen, doch was fehlt ihnen oft? Eine klare Strategie, ein klarer Fahrplan mit konkreten und erprobten Handlungsempfehlungen, wie sie das für sich und ihr Leben auch wirkungsvoll umsetzen können. Dabei ist ja gerade das Wichtigste bei all den Herausforderungen, die wir gerade erleben. Sich zu positionieren und auf die Dinge zu fokussieren, die den größten Nutzen für dich und dein Leben bringen. Und jetzt bitte für dich notieren. Am nächsten Sonntag, den 5. Dezember um 11 Uhr, gehe ich in meinem komplett kostenfreien Live-Webinar genau auf diese entscheidenden Punkte ein und zeige dir, welche die drei wichtigsten Faktoren sind, mit denen du dein Leben innerhalb nur eines Jahres nachhaltig in ein Meisterwerk verwandelst. Wie du dein nächstes Jahr unabhängig von jeder Krise erfolgreich bestreitest und das alles ohne anschließend wieder in alte Muster zurückzufallen. Wichtig hierbei für dich: Das Webinar ist live und es wird keine Aufzeichnung geben. Also, klick jetzt auf den Link in den Shownotes und melde dich an und sei mit dabei. Wenn du diesen Podcast nun nach dem 5. Dezember hörst, kein Problem. Klicke trotzdem auf den Link in den Shownotes. Sobald das Webinar vorbei ist, schalten wir um auf eine Termin-Alarmseite. Das heißt, du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse ein und wir melden uns dann direkt per Mail bei dir, sobald es wieder ein Webinar mit diesem Thema gibt. Bitte beachte immer, die Plätze im Webinar sind limitiert, denn du hältst am Ende des Webinars die besondere Möglichkeit, mir live all deine Fragen zu stellen. Also, klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sichere dir deinen kostenfreien Webinarplatz. Es dauert auch nur wenige Sekunden und ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Denn wie heißt das so schön? Du weißt erst, zu was du fähig bist, wenn du es probiert hast. Und damit wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, dein Jörg.